Okay, bevor wir wirklich anfangen, muss ich ein paar Sachen erklären. Es gibt unter uns im Gnadenhaus-Team so eine Theorie. Und das heißt immer so wie vielleicht eine Warnung. Also pass auf, wenn du anfängst, über bestimmte Themen aus der Bibel zu reden, weil es ist absolut sicher, dass Gott dir hier auch auf die Probe stellst. Das heißt, wenn Gott sagt, Thema für heute ist Liebe, weiß genauso, dass diese Liebe in deinem Herz selbst herausgefordert wird. Und ich habe das über den letzten Jahren so oft erzählt, dass das ganz ehrlich sollte es für mich wirklich keine Überraschung sein, wenn es nochmal passiert. Aber trotzdem, ja. Ich glaube, eine meiner Themen für heute ist Friede und Frieden. Und ich glaube, in den letzten Monaten bin ich nie vorher so in diesem Bereich herausgefordert als je vorher. Immer wieder, jeden Tag die Gegenwart Gottes suchen zu müssen, seinen Frieden zu finden, mein Herz zur Stille bringen zu müssen. Es ist absolut erstaunlich, wie das denn in den letzten Monaten passiert ist. Und deswegen war es für mich wirklich keine Überraschung, als der Heilige Geist mir in dieser Richtung geführt hat für heute Morgen und mein Predigttext. Und ich habe als Titel dem Büro gegeben: Ich bete das. Oder ganz richtig ausgesprochen: Ich bete, Komma, das. Weil für die Deutschen ist das sehr wichtig. Englisch ist völlig egal, was ein Komma ja ist, aber für die Deutschen ist es wichtig. Deswegen, ihr könnt euch alles gut daran erinnern, ich bete, Komma, das. Und wir werden heute und meinem nächsten Predigttext auch ein bisschen den Philipperbrief anschauen. Und ich habe das in den letzten Wochen sehr oft durchgelesen, studiert, ein bisschen erforscht. Und es ist, ich glaube, hat uns viel zu sagen, wie wir jetzt sind. Und ich will das auch ein bisschen reflektieren, was über die letzten Wochen Paul über Gebet gesprochen hat. Und ihr werdet sehen, wie die zwei miteinander verbunden sind. Also Philipperbrief, wir werden heute anfangen und sehen, wie weit wir kommen. Ich habe das als Untertitel gegeben: Das Herz Paulus für die Philipper. Und persönlich muss ich sagen, als ich das Brief gelesen habe, habe ich auch gedacht: Aha, so könnte es auch dir sein, Nigel, in 9 Monaten, wenn du denkst: Ja, ich muss jetzt den Freunden in Berlin was schreiben. Ja, wie ihr alle so in meinem Herz sind, wie wir mit so vielen Tränen von euch gehen werden. Weil ihr seid die letzten 13 Jahre unseres Lebens so Familie geworden und so tief in unserem Herzen. Einige mehr als andere natürlich, aber trotzdem, als Paulus diesen Brief geschrieben hat, hätte ich gedacht: Okay, was würde ich denn schreiben in 9 Monaten, in einem Jahr, als wir in England sind? Wie würde ich euch denn versuchen zu ermutigen und im Weg Jesu bleiben zu dürfen? Also die Einleitung für dieses Brief: Paulus ist im Gefängnis, wahrscheinlich in Rom, unter Todurteil. Das heißt, das Leben für ihn war damals keiner Ponyhof. Ja, er war im Gefängnis, er war so nah am Tod. Das war seine Verhältnisse. Und er weiß überhaupt nicht, ob er die Gemeinde in Philippi nochmal sehen würde. Das wusste er nicht. Er wusste nicht von einem Tag bis zum nächsten, ob er noch leben würde. Ja, sein Leben war absolut sozusagen unsicher. Aber interessanterweise, was erzählt er von seinen Verhältnissen? Fast nichts. Fast nichts. Man muss wirklich zwischen den Zeilen lesen, um herauszufinden, was damals in Pauls Leben aktuell war. Ja? Sein Ziel war die Gemeinde in Philippi zu ermutigen und zu ermahnen. Er will diese Gemeinde aufbauen. Ja? Er hatte doch recht genug von seinen Problemen und die Verhältnisse und die Schwierigkeiten zu erzählen, aber von das spricht er oder schreibt er fast nichts. Und ich glaube, hier ist ein Kern seines Glaubens, was Paulus erlebt hat und wie er mit seinem Leben klargekommen ist. Er wusste immer, was in seinem Leben passiert, aber für ihn spielte das fast keine Rolle. Er wurde berufen als Ermutiger für die Gemeinde und das will er immer wieder machen. Also ich lese ein paar Versen aus dem ersten Kapitel und dann werden wir sehen, ich bete das. Was hat Paulus damals gebetet? Und was ist eigentlich mein Gebet für euch als Begegnungskirche? Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, an alle Heiligen in Christus Jesus in Philippi, samt den Bischöfen und Diakonen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer Gedenke, was ich allezeit tue in allen meinen Gebeten für euch alle. Und ich tue das Gebet mit Freuden für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis heute. Und ich bin darin gute Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Jesu Christi. Wie es denn recht und billig ist, dass ich so von euch allein denke, weil ich euch in meinem Herzen habe, die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt, in meine Gefangenschaft und wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allein verlangt, von Herzensgrund in Christus Jesus. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, so dass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und uneinstößig seid für den Tag Christi, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lobe Gottes. Einige zwar predigen Christus aus Neid und Streitsucht, einige aber auch in guter Absicht, diese aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums hier liege. Jene aber verkündigen Christus aus Eigennutz und nicht lauter, denn sie möchten mir Trübsal bereiten in meine Gefangenschaft. Was tut's aber, wenn nur Christus verkündigt wird, auf jede Weise, es geschehen zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. Aber ich werde mich auch weiterhin freuen. Und zu diesem Thema freuen werden wir zurückkommen. Denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Wie ich sehnlich warte und hoffe, dass ich in keinem Stück zuschanden werde, sondern dass frei und offen wie allezeit so auch jetzt Christus verherrlicht wird an meinem Leibe. Es sei durch Leben oder durch Tod. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Als ich diese Verse gelesen habe, ist es mir eingefallen, wie viele von was hier geschrieben wird, haben wir so aus kleinen Verheißungen von der Schrift weggenommen. Wie viele Stichwörter sozusagen hier sind. Ja? Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn, wenn nur Christus verkündigt wird auf jede Weise und so weiter und so fort. Aber die kommen hier so in einem Kontext zusammen, als Paulus anfängt, die Gemeinde zu ermutigen. Und sein erstes Gebet, ich bete, dass ihr immer mehr in Gnaden und Frieden wächst. Für Paulus ist Gnaden und Frieden keine Einleitung, die er immer bei den Briefen schreibt. Das war für ihn so tiefen Fundamenten von seinem Glauben und von was er in die Gemeinde weiter aufbauen wollte. Gnaden und Frieden. Und die zwei kommen immer zusammen und muss wirklich für uns alle der Startpunkt sein. Weil ohne das können wir überhaupt nicht anfangen. Und das, wie Thomas heute Morgen angefangen hat, das kommt, als wir Gott immer besser kennenlernen. Das ist unsere Rolle hier. Er schenkt Gnade, er schenkt Friede. Aber unsere Rolle ist, ihm sozusagen nachzujagen. Das werden wir auch später in diesem Brief lesen. Aber Gnaden und Frieden müssen der Anfangspunkt sein. Und zweitens, ihr betet, dass Gott, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der will es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Ihr betet, dass Gott vollendet, was er angefangen hat. Wie viele Leute kennen wir, die so gut angefangen haben, aber nicht zum Ziel gekommen sind? Die angefangen haben voller Feuer und Flamme, aber nach ein paar Jahren, wo sind sie dann? Wo sind sie mehr? Die sind nicht geblieben. Und deswegen, Paulus hat hier auch der Wunsch, das Gebet, dass Gott, der in euch angefangen hat, der wird es auch vollenden. Und das ist so wie ein Versprechen Gottes, so wie auch eine Ermahnung an der Gemeinde. Und wir werden sehen, wie Gebet so immer in zwei Richtungen funktioniert. Das heißt, Gott macht was und wir machen auch was. Und wichtig ist, die zwei manchmal unterscheiden zu können. Was ist unsere Rolle hier? Dran zu bleiben. Und was ist Gottes Rolle? Dass er das vollendet, was er angefangen hat. Und deswegen habe ich hier in den Slides ein paar Mal diese Frage gestellt. Die Pfeiler, kommen sie von oben oder von unten? Und ihr habt denn jetzt ein paar Sekunden daran zu denken. In welche Richtung geht diese Pfeile her? Als Beispiel, Paul hat letzte Woche gesagt, als Gebetsanlieger hat er geschrieben, ich möchte gern, dass ich mehr Zeit in Gebet verbringe. Und dann hat er gesagt, wer ist dafür verantwortlich, dieses Gebet zu aktualisieren? Ja, ich bin dran. Ja? Es ist nicht Gott, der sagt, ach Paul, ich würde sehr gern Zeit mit dir verbringen, aber leider heute habe ich keine Zeit mehr. Es passt überhaupt nicht in meinem Kalender. Tut mir leid, vielleicht treffen wir uns morgen. Ja? Wahrscheinlich nicht. Ja? Aber ich merke sehr oft, dass wir so Gebetsanliegen formulieren und denken, das ist Gottes Ding. Und eigentlich geht es an uns. Also denkt dann daran, wer ist denn verantwortlich, Gnade und Frieden wachsen zu lassen und wer wird das denn vollenden? Okay, so habe ich das geschrieben. Ich dachte, für beide Gebete her, es kommt von oben nach unten. Gott will dieses Werk vollenden und Gott schenkt Gnade und Friede. Okay. Ziemlich einfach. Next, ich bete, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung. Wir haben schon mit Gnade und Friede angefangen, hier kommt Liebe. Vielleicht der dritte Bein immer, das unser geistliches Leben unterstützt. Gnade, Friede, Liebe. Ja, die drei funktionieren immer zusammen, die sind miteinander verbunden. Eigentlich kann man die drei nicht so gut trennen, aber er betet jetzt, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung. Und interessanterweise, Liebe spricht nicht hier von so einem emotionalen Gefühl, sondern Erkenntnis und Erfahrung. Liebe in Erfahrung. Wie haben wir die Liebe Gottes erfahren? Wie kennen wir das? Wie erkennen wir das? Ja, diese Liebe von Gott ist ganz greifbar, würde ich sagen. Und ich bete, dass ihr prüfen könnt, was der Beste sei, damit ihr lauter und uneinstößig seid für den Tag Christi, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lobe Gottes. Was denkt ihr dann? Pfeile von unten oder von oben? Wo ist unsere Verantwortung hier? Und was kann nur Gott machen? Okay. Wir sehen hier auch zwei Pfeile von oben. Gott schenkt Liebe und Gott gibt uns die Möglichkeit zu prüfen, was hier passiert. Aber ich würde auch sagen, hier gibt es auch eine Pfeile her. Frucht der Gerechtigkeit, ich glaube, das liegt in unserer Kraft. Das ist unsere Entscheidung. Wie werden wir leben? Werden wir in der Frucht der Gerechtigkeit leben oder werden wir anders entscheiden? Und hier fangen wir an, diesen sogenannten Mitarbeit zu sehen, das für mich immer als Herz des Evangeliums ist. Gott macht was, wir machen was. Das ist wirklich eine Zusammenarbeit, dass wir zusammen diese Gebeten erfüllen oder beantworten können. Also hier sehen wir denn in beide Richtungen, wie das funktioniert. Und ich bete, dass ihr euch weiterhin freuen. Und freuen ist wirklich ein Hauptthema in diesem Brief. Man liest das 1, 2, 3, 4, 5, mindestens 6 Mal in diesem Brief. Nee, ich glaube 9 Mal im Brief. Warum habe ich das nur 6 Mal geschrieben? Ja, okay, ja. Und das ist die Frage: Was bedeutet freuen? Wie können wir uns weiterhin freuen? Paulus freut sich, weil das Evangelium gepredigt wird. Das ist für ihn wirklich ein Grund zum Freuen. Er meinte, auf welche Motive egal, dass das Evangelium gepredigt wird, bringt ihm zu freuen. Und es steht hier geschrieben, dass er weiß, egal wie schwierig die Situation, dass mir dies, das bedeutet seine Gefangenschaft, zum Heil ausgehen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Das heißt, für ihn war immer Grund zu freuen. Immer Grund zu freuen. Und die Wörter freut euch oder ich freue mich, liest man 9 Mal in Philipperbrief. Viel, viel mehr als in alle anderen Briefe. Es ist wirklich so ein Leitmotiv in diesem Brief, wenn er schreibt, freut dich, freut euch, freut dich. Ich freue mich, du sollst euch freuen, sollst euch auch weiterhin freuen. Und wenn man an die Verhältnisse von Paulus, in dem er das geschrieben hat, denkt, es ist doch erstaunlich. Doch erstaunlich. Er war im Gefängnis, wie gesagt, und trotzdem, oder vielleicht können wir sagen, wegen dem konnte er freuen. Konnte er freuen, weil freuen ist nach wie vor eine Entscheidung. Und dann schreibt er im 2. Kapitel, und wenn ich auch geopfert werde bei dem Opfer und Gottesdienst eures Glaubens, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Darüber sollt ihr auch euch freuen und sollt euch mit mir freuen. Das heißt, er sah dem Tod direkt im Gesicht und hatte keine Angst. Hatte keine Angst, sondern nur freuen. Weil wie er geschrieben hat, ich weiß, dass hier zu sein ist wichtig für euch, aber zu sterben und mit Jesus zu sein, wäre für mich auch besser. Aber er sagte nicht, das eine ist schwierig und der andere führt zu freuen. Nein, er sagt, in beiden Situationen hat er sich entschieden zu freuen. Und dann ist mir eingefallen, dass ich habe irgendwo anders von Paulus gelesen, dass er im Gefängnis war. Und ich habe den Apostelgeschichte Kapitel 16 angeschaut und dieser so gut bekannten Verse, Apostelgeschichte 26. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott im Gefängnis nach diesem Schlagerei die wurden gepeitscht und alles. Sie beteten zusammen und lobten Gott und die Gefangenen hörten sie. Weißt du, in welcher Stadt das passiert ist? Es ist in Philippi. Ist in Philippi. Genau diese Stadt, wo Paulus jetzt seinen Brief schreibt. Das heißt, vielleicht erinnerte er sich damals daran. Er schrieb die Philippen an und sagt, Paulus, wo war das dann? Erinnert euch daran, wir waren so kaputt und haben trotzdem Gott gelobt und gepriesen. Und sie sagt, Paulus, das war Philippi. Wow, what a coincidence. Wie erstaunlich ist das denn, dass ich jetzt den Philippen anschreiben vom Gefängnis und vom Freuen. Je schwieriger die Situation, desto mehr entscheidet sich Paulus, sich zu freuen. Und dann kommt die Frage, also man, wie freut man sich? Ja, wie kann das sein? Wir kennen alle zum Geburtstag, alle Freunde kommen herbei und wir kriegen schön gute Geschenke. Dann ist Freuen ziemlich einfach, ja? Weil das hat mit den Verhältnissen zu tun. Aber Paulus spricht hier von einem Freuen, der von den Verhältnissen überhaupt unabhängig ist. Versteht ihr? Ein Freuen, der von innen kommt und hat nicht mit den Äußeren zu tun. Und Paulus erklärt hier, wie das funktioniert. Er schreibt hier im Kapitel 3, weiter, liebe Brüder, freut euch in dem Herrn. Ja, nicht nur freut euch, sondern freut euch in dem Herrn. Dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Sich zu freuen ist also eine Entscheidung, die uns sicher macht, die uns eine Sicherheit in unserem Glauben bringt. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Das ist jetzt aus Kapitel 4. Und abermals sage ich, freut euch. Eure Güter lasst kund sein, alle Menschen. Der Herr ist nah. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung von Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Also wie freut man sich? Erst lasst alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Das kommt aus einer anderen deutschen Übersetzung. Ich fand der Luther hier ein bisschen, ja, wie sagt man das, schwierig zu verstehen, sollen wir sagen. Lasst alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Und ich verstehe das so, das geht um, wie offen bin ich mit meinen Bekannten, mit meinen Freunden, mit meiner Familie, wie offen bin ich? Versuche ich immer so, ja, ich freue in den Herrn, aber frag mich bitte nicht, wie? Ja, ich freue, ja, siehst du mein Gesicht, ich freue, ja, das reicht. Oder sind wir bereit, wirklich offen miteinander zu sein? Ich weiß nicht, wie oft in den letzten Wochen musste ich Karen und die anderen zu Hause oder die Freunde, als wir in England waren, sagen, ich kann das überhaupt nicht, ich brauche Hilfe, ich finde keine Freude, komm, bete mit mir, ich komme überhaupt nicht durch. Lasst alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich, sogar zerbrechlich und verwundbar seid. Ja, es fängt an mit dieser Offenheit. Wir können überhaupt nicht nur sagen, ja, es steht hier, freut in dem Herrn, ich freue mich in dem Herrn, lass uns denn weitergehen. Ja, es wird oft gesagt, ich freue mich, aber bis jetzt hat mein Herz die Botschaft an den Gesicht noch nicht geschickt. Ja, ich freue mich im Herzen, aber wenn du mein Gesicht ansiehst, verstehst du das. Und das kann man wirklich nicht vermeiden. Donnerstag haben wir im Garten ein bisschen gearbeitet, die Blätter wegzubringen. Und dann hat die Kerstin mir angeschaut und sagt, Nigel, was ist denn los? Sie konnte von meinem Gesicht sehen, dass ich immer noch am Kämpfen war. Und deswegen haben wir ein bisschen kleine Pause gemacht, miteinander gebetet. Und so funktioniert das. So, wenn wir offen sind, Ich glaube absolut, wenn wir versuchen, das nur alleine zu schaffen, kommen wir überhaupt nicht klar. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Betet um alles. Wir sind alle gute Christen, einige reife Christen. Aber oft merke ich, ja, Gott weiß schon. Gott weiß schon. Nee, steht hier, betet um alles. Es wird Gott nicht langweilen, wenn wir zum 99. Mal den gleichen Gebet aussprechen. Ja? Er hat Geduld, wirklich, er hat Geduld, weil er uns liebt. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Und es wurde auch gesagt, dass Sorgen ist eigentlich negativ Gebet. Ja? Sorgen bedeutet, ich denke an etwas und denke nur an, wie ich nicht aus dieser Situation kommen kann. Gebet bedeutet, ich denke an gleichen Situation, aber sehe, wie ich auf diese Situation kommen werde. Ja? Gebet und Sorgen sind eigentlich Gegenteile voneinander. Der eine bringt der andere zu nichts. Und mit Gebet können wir wirklich über Sorgen kommen. Und das ist auch mein Zeugnis, wie gesagt, von den letzten Wochen. Gebet, 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 immer wieder zu Gott zu gehen und sagen, ich kann das nicht, ich brauche deine Hilfe. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Wir machen diese zwei, wir lassen uns offen sein. Wir beten anstatt Sorgen und der Friede Gottes kommt. Also Pfeile von unten oder von oben her. Diese drei, wie sieht unsere Verantwortlichkeit aus und wie sieht die Verantwortlichkeit Gottes? Ich habe das so geschrieben. Die erste drei, das ist unsere Verantwortung. Das liegt an uns. Gott kann uns nicht zwingen, herzlich und freundlich zu sein. Der macht das nicht. Er könnte das natürlich, aber der macht das nicht. Das ist meine Entscheidung. Eigentlich geht es nochmal um Demut. Bin ich bereit, hier mich zu demütigen und zuzugeben, dass es mir nicht gut geht, damit ich Hilfe bekommen kann? Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Das ist wirklich eine Entscheidung. Ja? Und der Friede Gottes, und ich habe hier zwei Pfeile eingetippt. Ja? Zwei Pfeile. Der Friede Gottes kommt von unten, aber wir haben auch die Entscheidung, ob wir die Friede Gottes lassen, unsere Herzen und Sinnen zu bewahren. Das ist auch eine Entscheidung. Ja? Gott schenkt uns ein Geschenk, der Friede Gottes, aber wir müssen es aufpacken. Wir müssen es wirklich anwenden und sagen, dieser Friede, die nehme ich mich an. Und woher kommt denn dieser Friede, in dem wir freuen können? Weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut. So wird der Gott des Friedens mit euch sein. Frage, worauf konzentrieren wir? Wo liegt unsere Betonung? Die Welt versucht uns immer wieder über all die schlechten Dinge zu denken. Nachrichten, Newsfeeds, Fernsehen, Zeitungen. Die gute Nachricht ist sehr schwierig zu finden, gute Botschafter. Und wir sind dann unrealistisch oder haben rosa-rote Brille, wenn wir auf den Guten konzentrieren. Wenn wir eigentlich äußern, nein, ich sehe hier was Gutes und Schönes. Aber nur so können wir die Hoffnung haben, in Frieden zu wandeln und in alle Situationen uns zu freuen. Es ist manchmal schwierig, über was wahrhaftig ist und wo ehrbar und was gerecht zu denken. Ja? Wir kennen alle, was über False News, falsche Nachrichten in den letzten Jahren geschrieben worden ist. Wie können wir wissen wirklich, was wahr ist, was wahrhaftig ist? Aber nur in diesem, nur auf diesem Weg wird der Gott des Friedens mit uns sein. Wenn wir immer wieder konzentrieren auf, vielleicht auf das Mögliche, auf was sein könnte, wenn wir beten. Ja? Wir schauen Berlin an und wir haben wirklich zwei Möglichkeiten. Wir können sagen, Berlin ist zu Ende, kann nicht gerettet werden. Oder wir sagen, nein, in Berlin gibt es die Möglichkeit für Gott was Unglaubliches zu tun. Ja? Und wo liegt unsere Betonung? Beide sind wahr, ganz ehrlich kann man das sagen. Ja? Aber es geht um die Perspektive. Was sehe ich in meinem Leben? Sehe ich den Problem so hoch, dass ich Gott da hinten nicht sehen kann? Oder sehe ich das Problem hier und seine Lösung hier? Wenn ein Problem kommt, kommt gleichzeitig immer Gottes Erlösung. Immer, immer gibt es eine Erlösung. Manchmal müssen wir das ein bisschen suchen, aber es kommt immer gleichzeitig mit dem Problem. Die Frage ist, wie groß sehen wir das Problem oder die Herausforderung? Weil wenn das Problem so groß ist, ist es unmöglich, alle diese positiven Dinge zu denken, weil wir können Gott überhaupt nicht mehr sehen. Wir müssen das Problem so reduzieren, damit wir die Erlösung, sogar Gott selbst, sehen können. Und das bringt uns natürlich immer wieder zu meinem Leitmotiv vom Römer 12. Stellt euch nicht diese Welt gleich, sondern endet euch durch Erneuerung eures Sinnes. Erneuerung unseres Sinnes. Ohne das zu tun, ist es unmöglich, Gott zu gefallen, mit ihm richtig zu leben. Ohne das geht's nicht. Also die Pfeilen, die drei haben wir schon angeschaut. Und die vierten steht hier im Kapitel 14, man freut sich, wenn man die Liebe der Brüder erkennt. Ich schaue das kurz an. Paulus schreibt, ich bin aber hoch erfreut, nicht nur hoch erfreut, in dem Herrn, dass ihr wieder eifrig geworden seid, für mich zu sorgen. Ihr wart zwar immer darauf bedacht, aber die Zeit hat es nicht zugelassen. Das heißt, Paulus hat gesagt, ein Schlüssel, um zu freuen, ist mich verletzbar oder verwundbar oder verletzlich zu machen. Ja? Und eine andere ist, wenn man die Liebe der Brüder erkennt. Das heißt, andere Leute haben auch eine Rolle, wie sie ihre Liebe uns gegenüber zeigen, wie sie mit uns umgehen. Also vielleicht diese Pfeile her könnte auch so an der Seite gehen. Ja? Das ist unsere Verantwortung, aber auch die Verantwortung von unseren Mitmenschen, unseren Freunden, unseren Mitgliedern zusammen in der Gemeinde. Also, ich bete, dass ihr die ganze Offenbarung von Jesus empfängt. Wir können immer mehr Offenbarung gebrauchen. Wir können immer mehr von Gott wissen. Wir können ihn immer mehr, immer besser kennenlernen. Wir kommen nie zu Ende. Nie zu Ende. Und ich bete auch, dass ihr die tägliche Entscheidung trifft, in diese Offenbarung zu wandeln und zu wachsen. Offenbarung allein bringt keine Umwandlung. Das müssen wir anwenden. Das müssen wir bearbeiten. Und das ist unsere Rolle. Die Offenbarung kommt von Gott, wenn er das in seine Gnade macht. das können wir nicht zwingen. Aber ich glaube, oft ist der Fall, wir brauchen nicht mehr Offenbarung. Wir brauchen nur nicht kein 10 mehr prophetische Worte, die in unserem Leben ansprechen. Wir müssen einfach anfangen, alles, was wir schon bekommen hat, anzuwenden. Ich glaube, wenn wir kein Wort mehr von hier als Predigtext bekommen würden, hätten wir schon genug zu bearbeiten in unserem Leben, oder? Das kennen wir schon. Ja? Es war ein Pastor in Südamerika und er war vorne gestanden, hat gesagt, ich bete jetzt über Liebe miteinander. Und dann hat er die Kirche zugemacht und sagt, bis wir das alles machen und wirklich in diese Liebe miteinander wandeln, sage ich kein Wort mehr von vorne. Und ich glaube, er hat 10, 12 Wochen gewartet, bevor er nochmal gepredigt hat. Ja? Und die Leute mussten das einfach anwenden. Ja? Das Problem für uns ist so oft, was wir heute bekommen, wissen wir, ja, nächsten Sonntag kommt auch eine gute Botschaft. Ja? Also, ja, das war schön, was Nigel gesagt hat. Und wir können das irgendwie einordnen und vielleicht irgendwann werden wir das bearbeiten. Ja? Aber wenn ihr wüsstet, es kommt nichts mehr, dann liegt die Verantwortung wirklich an uns, das anzuwenden und zu bearbeiten. So, ich bete, dass er die ganze Offenbarung von Jesus empfängt. Es ist Gottes Ding. Und dass er die tägliche Entscheidung trifft, in diese Offenbarung zu wandeln und zu wachsen. Und das ist unser Ding. Und im Dezember kommen wir ein bisschen weiter in diesem Brief. Gut, Amen.